1, 2, 3.
Listen.
Ich glaube, so leicht war ich ja seit 6 Jahren nicht mehr. Oder noch länger, vielleicht seit 8 Jahren nicht mehr so leicht. Ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht um 5 und ich wusste, dass ich 74,9 Kilo wiege, bevor ich mich auf die Waage gestellt habe. Kennst du das, wenn du so denkst, so, das weiß ich jetzt einfach. Ich fühle mich so und so. Das ist so ganz strange gewesen.
Ich kenne das nicht, weil ich ja so selten im Kaloriendefizit bin.
So, Nils, hast du den Espresso runtergekippt am frühen Morgen
Den doppelten, ja.
Doppelten, ja.
Warte, jetzt trinke ich nochmal einen Schluck Wasser hier, damit die Stimmquality auch over the top ist.
Damit du auch schön hydriert bist. Aus deinem schönen Soda-Stream oder was?
Ja, aber ich hatte keinen Sprudel mehr, muss ich noch kaufen. Oh, meine Nase juckt voll. Hast du auch eine Allergie?
Weißt du, was man sagt? Wenn die Nase juckt, dann gibt's Geld.
Okay.
Muss man in dein Portfolio mein gucken, was da so los ist.
Da läuft's gut, glaube ich. Ja, da gucke ich nicht so oft rein.
Das sollte man ja auch nicht als Buy-and-Hold-Fanatiker.
Ja, es gibt sogar Studien, die haben gezeigt, dass die Leute, die weniger in ihr Depot gucken, mehr Rendite erzielen, weil sie dann weniger Fehlentscheidungen treffen.
Siehst du?
Und ich habe heute Morgen, habe ich direkt mal 1 Kilo mehr gewogen als gestern und weiß, woran das liegt, an dem überragenden Overperformer Gyros-Teller, den ich gestern gegessen habe. Und ich war so unglaublich begeistert. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe hohe Erwartungen gehabt, weil irgendwie, du hast den ja auch gepostet bei Instagram und ich dachte mir so, Arne, postet doch keine Scheiße, die nicht gut schmeckt. Ich habe da wirklich hohe Erwartungen gehabt. Ich mache mir also diesen Gyros-Teller und habe sogar noch so ein Gyros-Gewürz. Das ist aus so einem griechischen Laden, der in so einer hintersten Ecke irgendwo war. Weißt du, kennst du so Läden, wo du hingehst, du holst dir irgendwie so ein Uso, der ist vielleicht gar nicht, also den kriegst du sonst nirgendwo.
Und da hast du noch Benzin drin.
Ja, genau. Und da hatte ich noch so ein Gyros-Gewürz. Da sind auch so 20 Sachen drin. Und dann dachte ich so, das mache ich da auch noch rein. Das wird richtig krass, ne? Richtig krasse Erwartungen gehabt. Und das war richtig gut.
Ja. Also und da jetzt, um den Leuten auch Credit zu geben, die es verdient haben, ich habe es von Louis Fielingsdorf. Der hat das in seiner Prep halt auch diese Mahlzeit gehabt. Und da habe ich es bei ihm gesehen und dachte halt auch so, also Gyros ist schon geil, so Macros sind gut. Habe ich halt ausprobiert und ja, also jetzt, das ist halt immer so ein wie nennt man das? Zweischneidiges Schwert. Wenn man das jetzt so publik macht, ne, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie 1 Milliarde Follower bei Instagram habe und der Podcast irgendwie 1 Million Leute hören, ne? Aber immer, auch wenn nicht. Ich so Tipps raushaue, ne, dann sind die Sachen im Supermarkt komplett immer ausverkauft. Ich kriege die da nicht mehr. Das ist ganz komisch, aber Leute, kauft euch auf jeden Fall von Light Meat.
Ach, das war sogar das Fleisch auch?
Ja, das ist essentiell. Das ist das einzig Gute. Light Meat und dann Grilled Chicken. Grilled Chicken ist besser als Gyros.
Okay,
ja,
ich habe Gyros gekauft.
Das ist jetzt der Geheimtipp. Grilled Chicken schmeckt besser und hat noch bessere Makros.
Hast du zum damaligen Zeitpunkt oder warst du in der Lage, 2 Pakete zu essen oder hast du nur noch 1 Paket gegessen?
Nee, ein Paket.
Ich habe 2 Pakete gegessen.
Ja, okay. Das kein Wunder, dass du 1 Kilo schwerer bist. Also so vegane Sojaprodukte, die sind natürlich ordentlich mit Natrium voll gepumpt, hoch 10 halt. Ne? Also da ziehst du natürlich ordentlich Wasser, mein Lieber. Und die liegen natürlich auch noch schwer im Magen.
Ja, das war so gestern Abend. Dann, ich habe am 20. September habe ich mich eingewogen mit 90,4. Ein Tag Diät, später 21. 89,3, also 1,1 Kilo verloren. Wir wissen alle, das ist kein Fett, das ist Mageninhalt. Ne? Und dann halt heute 90,1. Also direkt mal fast 1 Kilo zugelegt. Aber ja, ist ja egal.
Ja, also Leute, probiert diesen Gyros-Teller, der ist brutal, der ist echt gut. Aber hast du Reis dabei gehabt?
Nee, ich habe 1/2 Kilo Krautsalat gegessen dazu.
Alter, Nils ist richtig im Diätmodus, ey. So Krautsalat, kein Reis. Aber Ohne Reis ist das, ja, ist auch geil, aber das habe ich mir selbst jetzt in der Prep nicht angetan. Also ich brauche da mindestens 250 Gramm Reis zu.
Das ist 200, für mich. Also 125 Gramm meinst du? Oder wie?
Ja, diese Uncle Ben's Fertigpackung für die Mikrowelle ist ein 250
Gramm. Boah, nee, der ist bei meinen Makros nicht drin, Arne. Ich mache das ja ernst, den Sport. Du machst das ja nicht ernst.
Ja, ich mache in der Wettkampfvorbereitung viel mal Daumen halt. Ne? Was soll ich sagen, ey? So läuft das bei mir. Nee, aber freut mich, dass der dir schmeckt. Da sind wir aber ausnahmsweise mal geschmacklich auf einer Seite hier.
Ist auch gut zu wissen, dass du von einem Paket Fleisch satt geworden bist, weil ich esse den heute Abend wieder und wenn ich halt zwei Pakete esse, ist halt dieses Essen abends ist komplett das Fett weg. Ich streiche dadurch morgens Mandeln und abends Mandeln. Mal gucken, ob ich in Zukunft ein Paket mache. Nur 180 Gramm Fleisch, in Anführungszeichen, ist halt schon wenig. Ne? Wenn ich abends was anderes esse, esse ich so 400 Gramm Hähnchen.
So, also, und jetzt kommt nämlich der Diet-Hack, ja, exklusiv für dich. Ja? Weil ich auch immer gesagt habe, also ich gucke dann natürlich auch, okay, das ist halt eine vegane Eiweißquelle, wie viel Leucin könnte da drin sein, geht das alles klar? Tzatziki hat ja auch noch ein paar Umdrehungen, Protons. Du nimmst das Tzatziki, ja, und stackst das mit Kräuterquark. Mit diesem fettfreien oder fettarmen Kräuterquark. Je nachdem, wie du halt die Mischung magst. Ja, wenn du mehr Tzatziki magst, machst du halt nur ein bisschen Kräuterquark rein. Wenn du halt richtig so schlechte Makros hast, so wie ich am Ende, dann machst du halt, keine Ahnung, 100 Gramm Kräuterquark und nur 50 Gramm Tzatziki. Schmeckt immer noch gut. Und dann hast du aber auch safe genug Protein und nicht so viel Fett. Okay. Das ist so mein Hack gewesen auf jeden Fall. Und das schmeckt auch gut. Das auch schmeckt immer noch nach Tzatziki einfach. Das übertüncht alles. Ne? Aber dann kannst du das so ein bisschen aufstecken. Ja. Jetzt krieg ich langsam Hunger. Also jetzt in der ersten Peak Week ist der Food Focus auf jeden Fall zum ersten Mal so richtig entflammt. So, wenn du wieder so ein bisschen mehr essen kannst, bist du richtig, drehst du richtig durch. Aber das wird es jetzt auch erstmal nicht geben bis nach dem Wettkämpfen. Ich bleibe da jetzt straight bei meinen gewohnten Mahlzeiten und ein bisschen mehr Marmelade und ein bisschen mehr Reiswaffeln und ein bisschen mehr. Mal sehen, was da noch on top kommt. Jo. So, Nils hat ordentlich abgenommen. Ich habe heute auch, was haben wir einmal fürs Protokoll, damit die Leute auch wissen, es ist Mittwoch, der 22. September, 7.38 Uhr. Ja, wir nehmen das hier früher morgen auf, damit die Episode noch recorded wird, bevor ich nach Wien fliege. Morgen früh. Und ich habe tatsächlich die 75 Kilo geknackt heute Morgen. Also drunter gekommen. 74,9 Kilo. Unfassbar. Ich glaube, so leicht war ich ja seit 6 Jahren nicht mehr. Oder noch länger. Vielleicht seit 8 Jahren nicht mehr so leicht. Ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht um 5 und ich wusste, dass ich 74,9 Kilo wiege. Bevor ich mich auf die Waage gestellt habe. Kennst du das, wenn du so denkst, so, das weiß ich jetzt einfach. Ich fühle mich so und so. Das ist so ganz strange gewesen.
Ich kenne das nicht, weil ich ja so selten im Kaloriendefizit bin.
Das war nice. Das heißt, für mich gibt es jetzt wahrscheinlich heute nochmal eine Erhöhung der Kohlenhydrate. Also ich glaube, habe ich in der letzten Episode Prep Series, ja, habe ich allen Leuten erklärt, wie wir das machen. Linear progressiv laden. Und heute ist ja Mittwoch, das heißt, gestern sind von angefangen bei 200 Gramm Carbs auf 250, auf 300 gestern und heute, ja, mal gucken, was Steve gleich sagt, was die Bilder so hergeben. Ich denke mal, wir gehen heute gleich auf 350 hoch, weil ich mich immer noch relativ flach fühle und weniger wiege und die Form eigentlich nur besser geworden ist über Nacht. Das heißt, es gibt heute wieder ordentlich was zu futtern. Und das Geilste, was es gibt auf der Welt, habe ich gestern Abend gegessen, für mich gerade sind Maiswaffeln mit Peanut Butter und Marmelade. Alter.
Im aktuellen Zustand. War keine Peanut Butter.
Nils, so, jetzt ist aus. Komm. So, wo ist hier der Ausknopf? Ey, jetzt muss ich mal so richtig ranten, ne? Es gibt so viele Leute in Deutschland, die sagen, nee, ich mag keine Rich Butter. So, ey, Peanut Butter, so da bin ich jetzt mal so richtig, ne? Wie kann man keine Peanut Butter mögen?
Bist du auch so ein
Geilste auf der Welt, ey. Das ist so
bist du auch so geil. Isst du auch so Erdnusssoße beim Chinesen?
Ah, absolut.
Alter, geh ins Gefängnis. Ab ins Gefängnis mit
Bombe.
dir.
Ja, jetzt, wir brauchen uns ja eh nicht unterhalten. Das sagt ja die Person, ja, die sagt, der beste Monster ist welcher? Der
Gelbe.
gelbe, ne? Ja. Ich glaube, den gelben haben sie auch mittlerweile fast überall aus dem Sortiment genommen, weil den keiner kauft.
Weil
Den
der
gibt es auch relativ
ausverkauft
viel.
ist. Alle wollen den haben.
Nee, jetzt
Du kannst die Wahrheit wenden, wie sie willst.
brauchen wir nicht drüber reden. Der ist nirgendwo im Sortiment, weil den keiner haben will. True Story. 100 Pro. Ich wette, den gibt es bald nicht
Heute
mehr.
machst du ja hier eine richtig aggressive Rhetorik. Da bin ich
Ja,
ja schon fast überfahren am frühen Morgen.
weil jetzt die Cards reinkommen, ich bin kognitiv wieder am Start und auch so richtig so im Angriffsmodus, ne? Also für einen Wettkampf und so. Ne? Jetzt ist so time to bleed und so, halt so richtig,
Ich höre besser
so
auf.
richtig Gas geben hier. Nein, Spaß beiseite. Aber Peanut Butter ist, da lasse ich nichts drauf kommen. Das ist echt.
Und ich glaube, das wäre auch gesundheitlich ein Risiko, das zu essen, denn ich habe schon mal Peanut Butter gegessen. Ich habe mir damals einen kleinen Esslöffel in den Mund geschoben und habe dann über 2 Tage feststellen müssen, dass mein Hals anschwillt. Es war äußerst unangenehm, deswegen werde ich nie wieder Peanut Butter essen.
Ja, ist ja, haben auch ganz viele Menschen Probleme mit, ne? Allergisch, so gegen die Geschichte, das ist kein Spaß, ne? Ich glaube, richtig viele. Ja, aber
Aber
ich
mein Hals dann
muss ja
noch
auch
dicker.
dazu sagen, dass ich auch jetzt in den letzten 2 Wochen tatsächlich auch meine Fettaufnahme, ja, wo ich halt auch immer auf Mandeln gesetzt habe, so eigentlich, komplett die Mandeln rausgestrichen habe, um einfach nur noch Peanut Butter zu essen und Omega-3s. So, weil ich einfach komplett im Food-Focus bin, ne? Da bin ich gerade so richtig so. Hauptsache, ich kann Peanut Butter essen. So. Mandeln ist mir egal. Hauptsache, die Fette werden irgendwie, kommen halt irgendwie rein. Ist auch nicht so das Ideale, Freunde. Aber das ist ja jetzt nur eine kurze Zeit. Das mal zu meinem Fettkonsum, ne? Der ja, ich glaube, bis zur Peak Week war ich bei gerade mal 40 Gramm. Nils, das musst du mal.
Das bin ich aber auch.
Echt? Okay.
Wir
Dann
sind
bin
auf
ich
dem
so
gleichen
nah
Level.
dran. Okay. Also 40 Gramm ist schon low. Das ist so low, dass du, boah, ja.
Ich würde ja nie auf die Idee kommen, einen inflationären Fettkonsum zu tätigen.
In der Diät auf jeden Fall nicht.
Allgemein, du kennst mich doch. Ich will da einfach nicht über 1 Gramm Fett pro
Okay.
Kilogramm Körpergewicht gehen.
Nee, 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 nee. Gottes Willen. Gottes Willen. Da gibt's ja ganz verschiedene Camps mittlerweile, ne?
Ja.
Das High-Protein-Camp, das High-Carb-Camp und ein kleines Camp, das ist das High-Fat-Camp.
Das kleine High-Fat-Camp, das Gewicht macht.
Das Gewicht macht auf alle Fälle, ne?
Ja, soll ich kurz was zu meiner Situation
Ja,
erzählen?
erzähl mal jetzt, was sind so die Diät-Feelings?
Eigentlich gar keine Feelings. Ich kann ja jetzt auch noch nicht so viel sagen. Wir haben heute Mittwoch, Montag ist gestartet. Aber was ich auf jeden Fall schon bemerke, ist, dass so wie ich mir das strukturiere, es so entspannt ist in meinem Kopf. Und ich habe ja noch nicht so oft diätet. Und die letzte Diät, die ich machen wollte, die war ja kurz vorm ersten Lockdown. Und die kann ich nicht mit in den Bewertungsmaßstab reinnehmen, weil ich damals zweimal etwas gegessen habe, wo ich eine Unverträglichkeit, glaube ich, gegen habe. Und das hat die Situation erschwert und dann kann ich das jetzt nicht bewerten. Ja. Also bewerte ich jetzt den ersten Minicut, den ich gemacht habe, 2017, glaube ich, und 2018 die Diät. Und so wie ich das jetzt strukturiert habe, geplant habe, das ist so entspannt in meinem Kopf. Ich hatte einen Instagram-Post gemacht, wie ich die Diät so strukturiere, wie das früher war. Das Hauptaugenmerk liegt da darauf, die Carbs rund um das Training zu legen. Der Gedanke ist halt, die Ernährung muss dafür sorgen, dass ich performen kann. Und das ist halt bei meinen Routinen, wird das die nächsten Wochen so sein. Und das sorgt dafür, dass ich extrem entspannt bin. Hinzu kommt, dass ich auch nicht dafür sorge, dass ich überall wenig esse, nur damit ich abends irgendeine Scheiße essen kann, die gut schmeckt, sondern dass die Meals auch ungefähr gleich aufgeteilt sind. So habe ich eigentlich nie Hunger und ich denke, das wird jetzt auch in Zukunft kein Problem. Früher habe ich direkt nach 5 Tagen Hunger gehabt, weil ich so ein Idiot war und abends halt noch Eis essen wollte oder was auch immer. Ich habe jetzt halt nur Hunger nach dem Gym, weil ich da letztens einen Spaziergang gemacht habe. Ich glaube, das lag aber jetzt nicht an der Diät, sondern weil es eben ein Zeitpunkt war, wo ich sonst esse. Und da war ich halt draußen und war am Spazieren gehen so. Deswegen war das, denke ich, der Fall. Also ja, ich habe einfach ein extrem entspanntes Gefühl gerade. Und das ist echt schon ein Fortschritt im Vergleich zu früher. Ja, aber es gibt auch eine Sache, die lief nicht so gut. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, Ellbogen hatte ein bisschen geschmerzt. Und ich schäme mich schon, wenn ich das jetzt erzähle. Ich habe eine Woche später wieder Kurzhantelbankdrücken gemacht, habe wieder gegrindet und mein Ellbogen hat wieder wehgetan. Das war unglaublich dumm. Also sowas Dummes habe ich noch nie gemacht. Und in dem Moment habe ich wirklich nur, glaube ich, mein Ego in den Vordergrund gestellt, weil mein Gedanke war so, diese Kurzhantel will meinen Arm nach unten drücken und das wird nicht passieren. Und ich war gewillt, jeden Preis dafür zu zahlen. Und der ist jetzt relativ hoch gewesen, weil mein Ellbogen halt echt weh tat. Deswegen habe ich jetzt auch eine kleine Ellbogen-Rehab. Ich habe die Gewichte halt extrem reduziert. Ich habe die Satzzahlen extrem reduziert. Es ist jetzt auch schon besser geworden. Ich glaube, ich hätte gar nicht so radikal eingreifen müssen. Habe es aber dennoch gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, wie stark mein Ego in diesem Moment war. Und da wollte ich halt direkt sofort reingehen, damit das nicht nochmal passiert. Und ja, das war einfach mega ärgerlich.
Du hast quasi so richtig schon erzieherische Maßnahmen ergreifen, ne? Gegenüber deinem
Ja,
Ego.
eigentlich schon.
Ja, finde ich gut.
Weil, ja, wenn du. Ich glaube, wenn man sich selber coacht und auch ein gewisses Stärkelevel erreicht, dann hat man auch eine große Verantwortung. Und der bin ich in dem Moment absolut gar nicht gerecht geworden. Also es war ja nicht so, dass ich nicht performt habe. Nein, ich habe ja sogar noch einen Schaden zugefügt, weil ich habe wirklich einen Schaden in meinen passiven Strukturen in meinem Ellbogen. Und das ist nicht gut. Und ja, dann war halt die Entscheidung, weil ich wollte ja auch diäten. Und in einem Kaloriendefizit mit geringen Intensitäten zu trainieren, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich halt noch so einen hohen Körperfettanteil habe, dass ich jetzt nicht glaube, dass ich in den nächsten 2, 3 Wochen, wo die Intensitäten noch so gering sind, Muskulatur in der Brust verliere oder am Trizeps. Also es ist schon irgendwie ein Wagnis und ich poker darauf, dass ich in 3, 4 Wochen wieder gewisse Gewichte bewege. Wovon ich aber ausgehe, also ich habe am Montag mit 22 Kilo Kurzhantelbankdrücken gemacht. Das ist natürlich jetzt keine super Performance, aber ich habe halt gesagt, gut, ich halbiere jetzt um 50% und ja, das ist halt jetzt notwendig, weil ich davor Mist gebaut habe. Was zum Beispiel gerade gar nicht geht, sind Überkopf-Trizepsübungen. Ja, aber kann ja auch andere Trizepsübungen machen. Also es ist sehr ambivalent, weil bei der Brust habe ich jetzt diese Situation. Bei den Quads und bei den Hamstrings geht es langsam wieder nach oben nach der Verletzung am Hamstring und im Rücken habe ich halt nur PRs. Sowas hatte ich noch nie im Training, dass du halt ins Brusttraining gehst und du bist sehr darauf bedacht, ja, eben geringe Gewichte zu bewegen und das mit deinem Ego auszuhandeln. Und dann gehst du ins Rückentraining und Feuer frei, alles läuft gut und du holst dir PR nach PR. Also es ist eine neue Situation für mich. Und dann kommt halt noch das mit der Diät hinzu. Ich wäre gerne anders in die Diät gestartet, aber ja, das lag alles in meiner Verantwortung. Also es ist auch so, wie es ist, in Ordnung.
Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach scherzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
Aber ich finde ja immer, zu Beginn solcher Diäten ist so mein Erfahrungswert, auch von ganz vielen Athleten, ist die Performance auch eigentlich immer deutlich im Aufstieg halt. Ne? Also das Körpergewicht wird ein bisschen geringer, du isst weniger, hast weniger zu verdauen. Das ist eigentlich aber auch echt immer so eine Phase, wo man eigentlich auch ganz gut performen kann. Von daher ja, lädt das meistens auch so ein bisschen dazu ein, halt, ne? Weil man sich meistens auch gut fühlt. Also das ist so aus meiner Erfahrung. Aber Nils, so kenne ich dich gar nicht so. Also so, sag's ja selber, das ist ziemlich ungewöhnlich. Aber hey, auch wieder Erfahrungswerte halt, ne?
Ja, ich glaube, ich hatte ja die 52er bewegt, dann habe ich jetzt doch entschieden, die nicht mehr zu nehmen, weil ich einfach nicht das nötige Selbstvertrauen für diese Dinge habe. Erst recht nicht in der Diät. also nehme ich die 45er und mache da jetzt einfach auf Wiederholung meinen Fortschritt. Und dann kam halt mein Ego rein und hat gesagt, ey, du hast die 52er bewegt, jetzt nimmst du die 45er und die ballerst du halt durch. So, gibt's nichts anderes. Ich hatte da einfach viel zu viel Selbstvertrauen und wollte dann noch eine Wiederholung mehr haben, zweimal in Folge, und das war halt einfach nicht gut. Ja, ich kenne mich auch nicht so.
Da ist dann oft so die Frage, was ich dann auch Athleten frage, gehst du mit dem Mindset ins Training, gerade bei so einer Übung, machst du dir da vorher bewusst, also so vom Grundsätzlichen, dass dieses Henne-und-Ei-Prinzip, dass die Adaptionen erstmal reinkommen müssen, damit du mehr leisten kannst, oder war das bei dir völlig ausgeschaltet und hast gedacht, ich will jetzt einfach heute mehr leisten oder so viel leisten, weil du ja gesagt hast, so, die Hantel drückt mich jetzt runter und ich will dagegen an, so keine Chance. Weißt du, so dieses, ja, ich wäre ganz ehrlich, wenn das heute nicht in deinen Kapazitäten ist und die Adaptionen nicht da sind, so, dann wozu willst du die Wiederholung halt machen?
Ja.
Weißt du, also das ist so bei mir dann halt immer, auch wo ich mich jetzt auch in der Diät, auch in der Wettkampfdiät ganz oft zu anhalten musste, weil ich mich doch wirklich extern und ganz vieler Mittel, ja, bedient habe, um die Performance hochzuhalten. Nicht künstlich zu sagen, ich will heute unbedingt die Dumbbell ADLs nochmal 11-mal bewegen oder so, weil wenn es da nicht drin gewesen wäre, wäre es halt nicht drin gewesen, so, ne, weil, ja, es ist halt dann nicht da. Das hat mir dann halt nochmal geholfen, keinen Quatsch zu machen. So.
Ich habe noch, ich hab die Tage noch einen Podcast gehört mit Mike Israetel und John Peters, wo die auch darüber geredet haben. Mhm. Und ich glaube, Mike Israetel hatte dann gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen RER 0 und True Failure. Bei True Failure hast du noch einen Trainingspartner und der grindet mit dir noch die letzte raus. Und dann ist es trotzdem in einem gewissen Rahmen sicher. Und ich habe in dem Moment, ich hatte schon RER 0 erreicht. Bei mir im Kurzhantelbankdrücken sieht die letzte Wiederholung, die sieht noch sauber aus. Du würdest nicht auf die Idee kommen, dass es 0 RER ist, aber danach geht keine mehr. Und das weiß ich eigentlich auch, weil ich schon wahrscheinlich mehr als 1000 Mal Gewicht von mir weggedrückt habe. Aber dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und das habe ich halt 2-mal gemacht. Und das war dann True Failure, aber ich habe keinen Trainingspartner gehabt und der Lockout war dann eben sehr disruptiv.
Das ist wieder die alte Diskussion, ne? Also wozu brauchst du True Failure? Wofür? Wo fucking für, wenn du Bodybuilder bist? So, ne? Und ich, also jetzt, wir fangen jetzt nicht die Diskussion wieder an, aber ich kann das alles nicht mehr. Es ist so anstrengend, diese Diskussion immer über Intensität und Failure und Muskelversagen und so. Weiß ich nicht. Ja, aber lassen wir das. Nils, ich hoffe, dass dein Ellbogen schnell sich wieder erholt, damit du wieder.
Das Gute ist ja, ich track, jetzt machen wir mal richtig coole Werbung. Das Coole ist ja, ich tracke mein Training mit OnSpot und dann habe ich direkt noch den Parameter Ellbogenschmerzen mit eingefügt. Und am Ende des Trainingszyklus kann ich mir sogar eine Grafik anschauen mit dem Ellbogenschmerz, der jetzt bei 3 von 10 ist. Also so crazy ist der jetzt nicht, aber ich trainiere jetzt auch nicht schwer. Und die absoluten Intensitäten in Druckübungen. Und dann kann man da eben sich die Entwicklung anschauen.
Ja, das ist sehr, sehr cool, das Analyse-Tool, das alles hängt. Und die eigenen Parameter einzugeben und selbst entscheiden zu können, auch noch, wie man sie halt tracken möchte, in welchen Stufen, das ist echt cool. Also ich bin super gespannt, was die OnSpot-App auf lange Sicht hergeben wird an Daten und Korrelationsdaten, je mehr man die halt füttert über Jahre. Das wird super interessant. Ja, glaube ich, im Nachgang jetzt wurde, also ich habe es nicht selber gemacht, sondern Steff hat das gemacht, meine Prep komplett nochmal nachgetragen, damit das auch alles drin ist.
Ja, das ist crazy, das sind viele Daten.
Das sind, ja, also erstmal nur das Gewicht. Ne? Also Gewicht. Okay. Nee, dieses Ganze, alles andere habe ich ja jetzt nicht wirklich so genau getrackt. Also, was man so an Parametern noch tracken würde. Ja. Nee. Da bist du auch, also bin ich in der Prep auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich, wie soll ich das sagen, du kommst in der Prep an einen Punkt, wo du sehr, sehr, ja, von deinen internen Quellen so kommst davon ab. Du wirst halt wirklich zu so einem Roboter und zu so jemand, der auch so Emotionen und so weiter, was Training und so weiter angeht, gar nicht mehr zulässt. So, das ist dann wirklich nur noch robotermäßig. Das ist nicht gut grundsätzlich, ne? Aber es kommt halt der Punkt, wo du das so machen musst, weil sonst denkst du zu viel nach und machst und tust. Und das merke ich jetzt so am Ende, dass ich so total komplett ja jegliche Emotionen vom Training, von Ernährung, vom ganzen Sport so raus abstrahiert habe aus dem Prozess. Und das ist eigentlich nicht meine Art. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Athletendasein und mein Charakter als Bodybuilding-Athlet. Ja, da freue ich mich eigentlich schon wieder drauf, das in der Improvement Season wieder mit zu implementieren. Von daher, ich habe gestern mein letztes richtiges Beintraining absolviert. Also jetzt, bevor jetzt der erste Wettkampf stattfindet. Und ich war wirklich, auf der einen Seite war ich traurig, irgendwie, und auf der anderen Seite natürlich auch extrem befreit danach. Ganz komisches Gefühl. Ganz komisches Gefühl. Also so Prep-Training ist am Ende fürchterlich. Es ist einfach ekelhaft, ja, weil du einfach nichts hast, was du da irgendwie Waagschale werfen kannst. Du kannst halt nicht einen Gang hochschalten oder irgendwas. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich dieses, da kann man mal richtig dieses heroische Ausleben halten. Da habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dieses, ich bin jetzt Bodybuilder und ich bin in der Prep und ich gebe heute und ich werde hier, ich, so wie du es gesagt hast, ne, ich werde hier nicht zurückschreiten, ich mache keinen Regress, ich behalte jeden Gramm Muskelmasse. So. Das ist auch geil in einer gewissen Weise. Das hat in dem Moment halt auch, ist das die Zeit dafür, so zu funktionieren. Und ich habe das auch richtig genossen, weil das eigentlich auch nicht meine Art ist. So. Ich fand es richtig geil. Hat mir Überhang, glaube ich, mehr Spaß gemacht, als dass es mich gequält hat.
Mein Beintraining war am Montag richtig, richtig schlecht. Schön, dass deins gut war. Die Gewichte waren so schwer und die waren so niedrig. Ich habe das, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch nach dem Deload, wenn du dann ins Beintraining gehst und du hast halt, das sind halt Übungen mit hohen absoluten Intensitäten und es fühlt sich sehr, sehr schwer an. Aber am Montag, es hat sich so schwer angefühlt und es war kein Gewichte. Also es war wirklich, es war immer noch Teil des Prozesses, langsam mit dem Gewicht hochzugehen, weil ich ja wegen der Hamstrings lange oder eine gewisse Zeit nicht mit so hohen absoluten Intensitäten trainiert habe. Und es war einfach so schwer und ich saß dann da nach einem Satz und ich dachte mir so, scheiße, es ist so schwer und ich muss da gleich nochmal ran. Und dann gucke ich so aufs Gewicht und ich dachte mir so, was ist los? So hatte ich das noch nie. Und davor dann mit 20 Kilo Kurzhantelbankdrücken gemacht. Ja.
Auch das ist Teil des Prozesses halt, ne? Ja, ihr seid froh, dass du jetzt in der Diät bist. Ne? Ich habe es ja, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt. Die Momente, in denen ich mich in diesem Sport schlechter denn je gefühlt habe, waren in der Peak-Off-Season. Das war wirklich ekelhaft.
Ich habe auch Nachrichten bekommen letztens. Wie, Nils, du sammelst Steps draußen, was ist los? Ja, es fühlt sich so unauthentisch an, so eine Story zu machen und da Steps reinzuschreiben. Das passt so gar nicht zu mir, wirklich.
Gut, aber du hast das, also ich bin echt gespannt, was am Ende der Diät für ein Bild rauskommt, was wir da zu sehen bekommen. Weil dann kann man halt wirklich mal so evaluieren, ja, was da so zukünftig halt auch auf der Bühne halt an Potenzial drin steckt. Da bin ich super gespannt, ey.
Ich glaube, das wird meine jetzige Meinung nur festigen, dass der Unterkörper schon eine gewisse, ja, nicht Dominanz hat, aber dass er jetzt nicht defizitär ist, aber eben Brust und Rücken noch hinterherhingen. Ja. Aber ja, ich bin auch gespannt. Also 19 geht ja schon einiges unter. Wenn ich jetzt nicht jeden Abend einen doppelten Gyros-Teller esse, dann sollte das Gewicht auch nach unten gehen.
Ja, das ist ja nur Gewicht am Ende des Tages. Also. Ja,
Ich freue mich sehr auf das Training nachher. Ich hatte mir da letztes Mal drüber geredet, ich musste darüber nochmal nachdenken, über Schwächen und Rückentraining und so, wo ich gemeint habe, ich habe früher nie hart Rücken trainiert. Aber was noch ein extrem wichtiger Faktor ist, ist, dass mir das Rückentraining mittlerweile unfassbar Spaß macht. Also das ist das Training, was mir am meisten Spaß macht. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn es darum geht, eben eine dominante Muskelpartie zu entwickeln. Wenn dir dein Training keinen Spaß macht, dann wird das, denke ich, schwierig, dass du da wirklich den kompletten Rahmen ausfüllst.
Ja, also Rückentraining ist, glaube ich, da kommt viele mal hin, dass das für viele so deren Lieblingstraining wird. Weil man da natürlich auch nach vielen Jahren Training immer noch wahrscheinlich für die meisten Individuen am meisten Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Weil die halt so multidimensional ist und man so viel noch optimieren kann, auch an Technik und Übungsrotationen und so weiter.
Du hast ja die Rudervariante am Kabel mit diesem breiteren Griff als trap-dominante Rudervariante drin. Oder vertue ich mich da?
Ja, auf jeden Fall mit Trapez-Akzent.
Kommst du nicht mit der Hammer-Strength-Maschine zurecht, mit dem Brustpolster?
Du meinst die, wo man so halb drin steht, mit den Griffen eng und außen?
Ja.
Die ist nicht ansatzweise für mich so gut wie der Kabelzug. Hat natürlich ein ganz anderes Widerstandsprofil, aber am Kabelzug mit dem Griff, ich kriege mit zwei Sätzen den oberen und den mittleren Trapez, den kriege ich so zerhämmert damit. Das ist unfassbar. Ich treffe den so gut. Und daran sieht man halt immer wieder, dass ich so eine extrem ungewöhnliche Biomechanik habe. Extrem ungewöhnlich. Mit diesem langen Arm. Ich ziehe auch relativ tief, ja, für eine Trap-dominante Variante. Aber die geht so gut rein, auch ohne Stabilisation durch Brustpolster und so weiter. Okay. Also ich habe ja einmal am anderen Tag, wo ich Rücken trainiere, habe ich halt die High-Row drin, die Hammerstrench High-Row, die halt auch eher trapezdominant ist, aber halt auch, ja, den Lat auch mittrifft. Und genauso die Rudervariante, die du jetzt meinst, die trifft den Lat bei mir auch noch mit, auf jeden Fall. Das sieht man auch und das merke ich halt auch.
Also ich bin absolut nicht der Meinung, dass man pauschal sagen sollte, dass ein Brustpolster eine notwendige Bedingung für eine Trap-dominante Rudervariante ist. Nur meine persönliche Meinung mit mir, und das ist nicht ausschlaggebend in der Welt des Bodybuildings, meine persönliche Erfahrung mit mir als Athlet ist, dass es einen riesen Unterschied gemacht hat, ob ich mit einem Brustpolster Trap-dominant ruder oder nicht. Ich habe auch schon eine Trap-dominante Rudervariante an einem Kabel gemacht, so wie du. Und so wie ich es jetzt mache, und es war irgendwie voll der, ich sag das so ungerne, voll der Game Changer. Ja, deswegen hatte ich mich gewundert, dass du das am Kabel machst. Aber ja, es ist ja schlussendlich halt sehr individuell. Also, ja.
Also ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Mein Gedanke war halt, ich habe halt die High-Row drin, die halt brustgestützt ist. Und für mich ist dieses Thema brustgestützt oder Stabilität einfach eine Sache dessen, ob ich halt grinden kann. Ob ich halt wirklich, wirklich nochmal am Ende Stabilität habe, um qualitativ in der Zielmuskulatur zu bleiben. Und die Rudervariante am Kabel habe ich halt an dem Tag drin, wo der Lat sowieso zuerst im Fokus steht. Und beim anderen ist es halt andersrum. Da sind die Traps halt zuerst dran.
Ich habe auch mal so einen Griff benutzt wie du. Und ich konnte den nicht benutzen, weil der war zu dick und ich habe so kleine Hände.
Das finde ich halt auch so ein Phänomen. Bei der Rudervariante kann ich keine Zughilfen benutzen. Da habe ich eine schlechtere Mind-Muscle-Connection, kriege die Trap schlechter aktiviert, als wenn ich einfach normal greife. Auch ganz komisch. Ja, ich muss das mal bei Instagram posten. Also diese Übung, jedes Mal, wenn ich die in die Story poste, schreiben mir Leute deswegen, wofür ich die mache. Ist die für den Lat, ist die für die Traps? Warum nimmst du diesen weiteren Griff?
Jetzt, ich will niemanden kritisieren oder so, aber wenn man sieht, dass du mit einem weiten Griff ruderst, dann brauche ich ja nicht fragen, ob die für die Traps ist.
Ja, gut, also man sieht halt auch, dass der Lat ordentlich gestretched wird, dass der auch gut kontrahiert. Wie soll ich das halt sagen? Das ist dieses Thema Rückentraining, ist ja auch, glaube ich, auch aktuell so ein Trendthema, an dem sich jeder so ein bisschen hochzieht. Ja, das ist so jetzt so der schwarze Gürtel des Bodybuildings, weil man das so, ne? Am Ende des Tages kann man aus meiner Sicht man kann bestimmte Muskelpartien im Rücken schon akzentuieren, auch in gewisser Weise isolieren, aber man sollte das da jetzt kein Hexenwerk draus machen. So, das ist so für mich auch, ganz ehrlich, du ziehst entweder horizontal, vertikal, und du entscheidest halt darüber, wie hoch und tief du ziehst und wie weit du zur Mittellinie oder über die Mittellinie hinaus ziehst, ob du halt eher den Trapez, den Lat, den Teres Major oder ja, was auch immer noch, vielleicht sogar die Erectors mit reinbekommst.
Also ich finde, das habe ich gestern. Ja, du hast dich jetzt so über den Begriff Erectors lustig gemacht, glaube ich. Aber ich hab gestern, also der Podcast ist vor einer Stunde online gekommen, mein Podcast, da hatte ich das nur ganz kurz so angesprochen, Rückentraining, und wie ich da früher drüber gedacht habe, da habe ich auch Eric das gesagt. Und jetzt warst du dich darüber lustig. Ich glaube, ich muss nächstes Mal wieder gegen dich shooten.
Ja, einfach sagen wir mal Rückenstrecker, ja. Also ich finde so Erect, Erector, ja, die Erektion. Das, da muss man einmal kichern im Deutschen halt, ne? Keine Ahnung. Im Englischen ist das anscheinend so völlig normal, obwohl das ja auch, I don't know. Wir kommen hier schon wieder in ganz, ganz komische Gefilde.
Aber, ja, ich bin auch bei dir. Aber früher habe ich das zu krass gedacht. Also früher dachte ich echt, Alter, das haben wir schon letztes Mal besprochen, es reicht, wenn du ruderst und wenn du von oben ziehst. Und der Gedanke reicht nicht, wenn es um Rückentraining geht, meiner Meinung nach. Also da zahle ich ja heute noch den Preis für, weil mein Rücken halt scheiße ist. Noch.
Du brauchst auf jeden Fall eine Intention bei jeder Übung, was du damit machen willst und auch vielleicht, wo der Akzent liegen soll. Und dann ja, evaluieren, wie fühlst du dich nach dem Satz, wie fühlst du dich nach dem Training? Hast du den Muskel gereizt? Kannst du das irgendwie manifestieren oder halt auch nicht? Ja, das ist, Rückentraining ist, macht mir auch tatsächlich am meisten Spaß aktuell und auch schon seit langem eigentlich. Ich finde Brusttraining, Pushtraining finde ich sehr, sehr langweilig mittlerweile. Schultern finde ich sehr, sehr langweilig. Bizeps hasse ich. Beintraining kommt dann an Position 2 von dem, was Spaß macht.
Oh, ich habe gesehen, du machst Ausfallschritte und ich glaube, wenn die Diät vorbei ist, dann ist das eine Übung, die ich gerne mal ausprobieren will, weil es sieht so aus, als wenn das ein großes Potenzial hat, richtig ekelhaft zu werden. Und da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf.
Boah, Ausfallschritte.
Gut, aber mit Zughilfen.
Mit Zughilfen. Ja, ey, boah, hör auf. Prep Brain. Das war letzte Woche. Das ist genau die Einheit, die ich gestern gemacht habe. Die habe ich da letzte Woche gemacht. Da war ich super happy, dass ich die Performance bei den Dumbbell ADLs halten konnte. Und habe mir danach die Videos angeguckt und habe halt gedacht, okay, du hast sogar relativ am Umkehrpunkt da keine Hektik walten lassen, so, war jetzt nicht super clean, aber zählen alle, so, cool. Und dann war ich so fertig danach, aber auch so happy. Danach bin ich noch an der Beinpresse und habe die Zughilfen anscheinend bei den Kurzhanteln liegen gelassen. So, ne? Und diese Versa Grips, die kosten halt echt 60, 70 Euro oder so, die sind echt teuer. Ne?
Hat dir einer geklaut?
Und dann habe ich das halt erstmal nicht gemerkt, bin zur Beinpresse, bin zur Leg Extension und dann habe ich halt am Ende der Session noch Ausfallschritte, Mile Reps. Und da nehme ich halt 17,5 Kilo Hantel. So, die sind jetzt nicht super schwer, aber wenn du halt, keine Ahnung, erstmal 20 Schritte pro Seite machst, die dann abschmeißt und dich dann wieder reinbringst, irgendwann wirst du einfach von der Griffkraft und dem Schultergürtel einfach müde, ne? Nicht die Beine. Und dann will ich anfangen und finde meine Zughilfen nicht. Und denkst, ey, kann doch nicht sein. So, weil da bin ich mal ganz penibel. Da war ich die schon dreimal in meiner Trainingskarriere, habe ich Versa-Grips verloren. Das sind über 200 Euro, die ich verschmust habe. So richtig unnötig. Ne? Und denke ich, kann nicht sein. Geh zurück, so denkst du, ja, die liegen da bestimmt noch. Weg. Einfach weg. So, ne? Und dann denke ich, welcher Hund, dann bin ich natürlich nach vorne gegangen, hab gesagt, hier jemand was abgegeben. Nein, hat niemand was abgegeben. Wer nimmt die denn mit? Ey, wenn ich denjenigen sehe jetzt, den Fit One Langhorn, weil das sind Versa Grips mit, die gibt's halt in verschiedenen Farben und ich habe die in diesen Tarnfarben. Die sind halt super selten. Ne? Die sind halt so Special Edition. Wenn ich jemanden sehe mit Versa Grips, Tarnfarben, ich schwöre dir, kannst du mir nicht erzählen, dass das deine sind. Dann gibt's richtig Ärger. Naja, auf jeden Fall, weil ich mir die schon mal nachgekauft hatte und sie dann zum Glück nicht verloren hatte, habe ich ein zweites Paar hier zu Hause gehabt, zum Glück, fürs Heimtraining. Die hatte ich hier noch in meiner Schublade. Da habe ich jetzt zum Glück ein paar. Ja, aber Ausfallschritte auf jeden Fall mit Zughilfen machen, falls du zu viel Kraft hast oder viele Reps machst oder was auch immer. Aber für mich, Ausfallschritte sind definitiv nichts für den Aufbau bei mir. Das wirst du wahrscheinlich aber auch gesehen haben, es liegt einfach an meinem langen Bein. Ich habe da super wenig Range of Motion in die Quads, weil ich einfach, sobald ich das hintere Knie runterbringe und selbst auf den Boden gehe, bin ich nicht mal bei 90 Grad, nicht mal ansatzweise. Die Übung haben wir einfach reingenommen, um einfach nochmal Arbeit, ein bisschen Arbeit reinzukriegen, Energie zu verbrauchen. Das ist jetzt nichts, für mich nichts, was den Aufbau großsinnig machen würde.
Ich glaube, meine Zughilfen wird niemand klauen. Ich habe die seit 3-4 Jahren und die haben einen ganz eigenen Geruch. Die willst du nicht haben. Aber ich liebe sie. Und sie gehen langsam kaputt. Es ist richtig traurig.
Da hat man so, auch so ein bisschen emotionales Verhältnis, ne, zu seinem
Equipment. Ja, auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Also ich bin auch jetzt ein bisschen traurig, auch wenn ich noch ein zweites Paar habe. Es ist nicht das Gleiche. Auch wenn die genau gleich aussehen. So.
Es wird auch erstmal, wenn ich mir neue holen muss, es wird erstmal eine Phase des Übergangs geben im Rückentraining. Es wird etwas Neues sein.
Ja. Nils, ich glaube, wir haben noch zwei Fragen, weil wir müssen heute ein bisschen früher Schluss machen, damit ich noch meinen Prep-Life noch klar kriege. Ich muss irgendwie noch tausend Sachen. Ich hab mega Angst, irgendwas zu vergessen. Also das ist so für Leute, die schon mal eine Prep gemacht haben. Ich habe so eine Liste, die ist ellenlang und ich habe eigentlich schon fast alles abgehakt und ich habe Angst, irgendwas zu vergessen. Das Schlimmste wäre natürlich die Posing Trunks. So, dann wäre es halt vorbei mit dem Auftritt. Aber ich habe irgendwie Angst, irgendwas zu vergessen. Du willst halt alles perfekt haben. Du willst die Lebensmittel mitnehmen, die du da vielleicht nicht kaufen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde heute Nachmittag nochmal so richtig wie so ein Geisteskranker 2 Stunden lang diese Listen durchackern, alles fertig bereitlegen, Taxi bestellen für 5 Uhr morgens, weil ich morgen auf die schlaue Idee gekommen bin, um 6.30 Uhr nach Wien zu fliegen. Und mir erst nach dem Buchen natürlich bewusst geworden ist, dass ich dann super früh aufstehen muss. Deswegen lass uns nochmal, was hast du für eine Frage? Du hast eine coole Frage, glaube ich.
Ja, ich glaube, die Frage, die ist ein bisschen länger, also gebe ich dir den Vortritt. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir die nächste Mal nehmen. Es geht mehr in die Schiene Powerlifting.
Okay, da bin ich ja sowieso nicht so der Richtige, ne? Okay, also ich habe eine Frage, die ist, glaube ich, eher so eine lustige Frage. Komische Food-Kombi bei euch bis jetzt, um doch noch die Makros zu treffen. So der Klassiker, man muss die Makros noch komplettieren. Was war das Strangeste, was du je da kombiniert hast?
Warte, hau du mal raus, ich überlege in der Zeit.
Oh, das ist echt schwer, weil ich da echt schon einiges gemacht habe. Also ich habe gestern eine Story gemacht, Full Day of Eating.
Habe ich gesehen.
Progressive Linear Low Tag 2, sind gerade mal 250 Gramm Carbs gewesen. Aber ich nenne das immer so Random Meals halt, ne? Wo ich dann so sage, okay, da mixe ich halt irgendwas, was ich dann haben will. Was war das? So Hähnchen mit Mandeln und einen Apfel. So. Das ist halt so random, ne? Aber was so richtig strange wäre, da gibt es bestimmt richtig harte Sachen zu meinen IIFOM Hardcore-Zeiten, wo ich so abends dann irgendwie. Ja, die wildesten Sachen habe ich definitiv gemacht in meiner Pudding Oats Bowl Zeiten, wo ich abends immer mir so ein Pudding Oats gemacht habe, also so Oats mit Puddingpulver und Proteinpulver mit Casein, damit das auch so richtig Bodybuilding-like ist und sich das dann so zu erzählen, ne, für die Nacht und so, Slow-Release-Protein. Und habe da oben drauf halt immer alle möglichen Schokoladen, Sweets und so weiter drauf gesteckt, die halt noch so in die Makros gepasst haben. Ne? So richtig würde Sachen. Da habe ich auch immer gerne so Schokopudding, so Dani-Sahne-Schokopudding und so draufgeschmissen. Da drauf dann noch, keine Ahnung, Milka und dann noch irgendwelche Karamellsoßen darüber gestreuselt und so, Peanut Butter, damit das so ein richtig so ein schmeichler Meal ist, ne? Wo du dann so deine Makros halt voll machst, die Fette und die Carbs halt über Schokolade und so. Das war so eine Zeit, da gab es so ganz wilde Sachen. Keine Ahnung.
Ich hab gar nichts, weil ich halt immer irgendwas zu Hause habe, so auf Reserve, weißt du? Man hat, so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob manche Leute darauf stehen oder nicht, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, das ist voll ekelhaft, Pizza mit Ei. Also du machst vorher ein Ei drauf und dann. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die finden das nicht so gut. Also sage ich mal das.
Finde ich eigentlich geil sogar. Also ich bin ja sowieso so ein Eierliebhaber. Ne? Ich liebe ja Ei und Eigelb. Eigelb ist so geil, ist so lecker. Das ist so eins meiner Lieblingslebensmittel. Ja, also ich kann, was ich früher gegessen habe, das habe ich aber, glaube ich, auch, haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast irgendwie besprochen. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Als Kind oder als Jugendliche habe ich halt mir immer diese typischen Semi-Toast, diese Weizen-Toast gemacht. Einfach, weil ich so einen Kalorienbedarf hatte, weil ich so viel Basketball gespielt habe und so. Und da habe ich dann halt Salami, Käse und Marmelade kombiniert, also auch in dieser Reihenfolge. Und ich habe auch Käse mit Nutella kombiniert. Alter. Nee, Salami mit Nutella kombiniert und Käse. Also da habe ich diese vier Sachen alle durcheinander gegessen. Das waren wilde Zeiten. Das waren ganz wilde Zeiten.
Das waren wilde Zeiten, Arne.
Aber das Allerwildeste, und das habe ich, glaube ich, aber damals auch schon erzählt, war die Zeit, wo ich mir Baguettes gekauft habe. So eine ganz lange Baguettes. Und dann habe ich mir Miracle Whip
mit... Nee, was?
Miracle Whip. Kennst was du nicht Miracle das? Whip? Das ist Mayonnaise. Ich glaube, es ist meine Mayonnaise-Variante.
Dann sollte ich das eigentlich kennen.
Ja. Miracle Whip mit Ketchup. So gemixt. Also so zu einer Pampe zusammen gemixt und dann dieses Baguette, da habe ich dann so richtig so reingetunkt, so richtig viel und habe das dann so gegessen. Ne? So weiß, dieses Baguette mit Miracle Ketchup Matsch. Oh, das war geil. Aber das war halt auch so richtig so, was weiß ich, wie viele Kalorien. Ne? Aber ich habe das anscheinend damals so, da war ich, keine Ahnung, 16, 17, 18 oder so, habe das total gebraucht halt. Ne? Da war ich ganz viel am Skaten und so. Da habe ich bestimmt Kalorien verbraucht ohne Ende. Da war ich auch wirklich ein Strich in der Landschaft noch. Also wirklich, da gibt's Bilder, die müsste ich eigentlich
das, was du posten, was du für einen Fortschritt gemacht hast, weil das war ja letztes Jahr, du bist ja jetzt 19, letztes Jahr warst du 18. Also da ist ja echt eine Menge passiert auch in diesen 12 Monaten. Du hast Prep, du hattest den Aufbau, du warst so schwer wie noch nie. Es ist echt beeindruckend.
Da ist einiges gegangen, du. Da ist einiges gegangen.
Sollen wir noch die letzte Frage?
Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Wenn du sagst, die ist zu lang, ich muss 5 Minuten...
Ich dachte, du hast noch eine.
Nee. Nee, okay, lass es mal nicht machen, lass sie mal fürs nächste Mal nehmen, weil ich heute halt echt keine Kapazitäten habe, wenn es dann doch länger wird.
Jo, dann machen wir meine auch nächste Mal.
Ja. Ja, danke fürs Zuhören, Nils. Nils, danke fürs Zuhören an die Zuhörer. Ja, dieses Mal, glaube ich, ein bisschen kürzere Episode, 45 Minuten oder so. Alles meiner Prep geschuldet, alles, weil ich so ein bisschen durch bin. Aber nichtsdestotrotz, danke fürs Zuhören. Wie immer, teilen, abonnieren, Fragen bei YouTube reinsetzen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel, freuen wir uns. Ja, Nils, hast du noch irgendwelche wieder letzten weisen Worte für
die Zuhörer? Ich bin voll aufgeregt. Ja. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich gehe die Tage in einen Kinofilm. Ja. Und der ist richtig geil. Und da freue ich mich richtig drauf.
Weißt du jetzt schon? Dass der geil ist.
Ich weiß jetzt schon, dass der geil wird.
Der wäre der Film?
Dune.
Ist das ein Remake? Gab es doch schon mal, oder?
Ja, die ersten sind richtig scheiße. Also der erste Film, warte mal, von, ich weiß nicht, wie der Regisseur heißt, aber der war richtig kacke. Und jetzt, der soll richtig gut sein. Die einzige Person, die geschrieben hat, dass er scheiße ist, war Alex Ketterer.
Ja gut, Alex ist ja immer, der hat ja auch einen sehr, sehr eigenen Geschmack, den ich aber schätze.
Ja, sagen wir es mal so. Ja, absolut. Ja, aber ich bin richtig hyped auf diesen Film, wirklich.
Okay. Bin gespannt. Ja, in dem Sinne beenden wir die Episode hier mal. Wir hören uns wieder, am Wochenende ist Österreich. Wir hören uns wieder, wenn 2 Wettkämpfe schon durch sind, glaube ich. Ja. Schauen wir mal, was da so geht. In dem Sinne, adios und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.